Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Mein Name ist Dominik Böcker und heute an meiner Seite meine liebe Kollegin Svenja Holstrunge. Hallo Svenja.
Hallo Dominik.
Svenja, wir hatten ja heute, eigentlich war es ja so eine Art Heimspiel für dich, weil wir hatten ja heute die Melanie Kempermann von der Elbphilharmonie zu Gast. Du bist, kann man schon sagen, auch unsere Elbphilharmonie-Expertin jetzt über die Jahre geworden, aber gab es trotzdem Punkte, die dich vielleicht ein wenig überrascht haben?
Ja, tatsächlich kenne ich Melanie aus der Zusammenarbeit schon sehr lange. Das wird auch im folgenden Gespräch nochmal deutlich werden. Und dennoch hat sie Dinge gesagt, die mich auch nochmal ein bisschen überrascht haben. Also wir gerade aus Marketing-Sicht sprechen immer über die Elbphilharmonie als das internationale Aushängeschild der Stadt und die ikonografische Bedeutung auch der Architektur. Und was ich ganz besonders fand, war, wie Melanie die Bedeutung des als Haus für alle Hamburgerinnen und Hamburger nach vorne gestellt hat. Und ich habe es so verstanden, sie sagt, wenn es oder da die Elbphilharmonie gut funktioniert in die Stadt rein, in die Stadtgesellschaft rein, funktioniert es auch nach außen. Und ich glaube, das ist etwas, was total wichtig ist und eine richtige Erkenntnis, die den Erfolg des Hauses auch erklärt.
Ja, absolut. Und ich glaube, das wird im Gespräch mehr als deutlich, dass das vorangestellt an ihrer ganzen Aussage und den ganzen Themen war, dass die Elbphilharmonie vor allem auch nach innen wirkt und dann das Außen natürlich auch hat. Aber das war ja auch ganz, ganz wichtig nochmal zu betonen. Wie genau, wo genau und was genau, das hört ihr in der neuen Folge, in der neuen Ausgabe. Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß dabei. Liebe Melanie, dein Arbeitsplatz kennt in Hamburg ja eigentlich jedes Kind. Aber bevor wir gleich darauf näher eingehen, verrate uns doch mal, wer bist du und was hast du mit der Elbphilharmonie zu tun?
Ja, sehr gerne. Schön, dass ich bei euch sein darf. Genau, ich bin Melanie Kempermann, bin im Moment jetzt oder bin seit einigen Jahren jetzt schon die Leitung der Abteilung Marketing, Kommunikation und seit neuestem auch Vertrieb. Wir haben ein bisschen intern umstrukturiert und haben auch die Abteilung Vertrieb noch jetzt dem Marketing und der Kommunikation zugeordnet. Und ja, das Ganze mache ich tatsächlich schon seit 2008, also natürlich weit vor Eröffnung der Elbphilharmonie. Damals noch in einem, ich würde sagen, Dreier-Team. Ich bin damals eingestiegen als Pressereferentin, habe mich hier auch einfach initiativ beworben bei dem damaligen Marketingleiter und dem Mini-Team aus unserem Intendanten, Herrn Liebensäuter, der gerade frisch aus Wien geholt wurde. Und ich glaube, wir waren insgesamt vielleicht 8 Leute. Und es wurde dann ein Marketingleiter gesucht, dessen Namen ich kannte, weil er mal in einer Agentur gearbeitet hat, in der ich damals auch gearbeitet habe. Wir kannten uns aber nicht persönlich und habe einfach gedacht, boah, da wird was Tolles geplant, die Elbphilharmonie. Ich hatte witzigerweise meine Masterarbeit, die Magisterarbeit war es damals hier noch, in Kulturwissenschaften über das Thema kulturelle Identität der Hafencity geschrieben und mich dadurch natürlich viel mit dem Thema befasst, was passiert da jetzt am Kai-Speicher in Zukunft mal. Und hatte dann 5 Jahre in einer PR-Agentur gearbeitet und habe mich einfach initiativ beworben und gesagt, hallo Leute, ihr braucht doch bestimmt jetzt demnächst mal hier eine Pressereferentin, wenn das alles losgeht. Und das hat dann auch tatsächlich geklappt. Mir wurde dann zwar damals schon gesagt, auch vom Intendanten, oder habe ich dann hinterher gehört, naja, von Musik hat sie keine Ahnung, aber wir können es ja mal ausprobieren. Okay. Ja, daraus sind dann jetzt inzwischen 17 Jahre oder so ähnlich geworden und ein Team, was inzwischen eben auch von damals vielleicht 8 Personen auf jetzt rund 260 gewachsen ist. Und von daher waren es durchaus spannende Jahre natürlich, die wir da jetzt schon gemeinsam verbracht haben.
Ja, wirklich erstaunlich und beeindruckend, Melanie, denn seit 2008 kennen wir beide uns dann auch schon. Ich durfte von Hamburg Marketing Seite ja den Bau der Elbphilharmonie bis hin zur Eröffnung und auch in der jetzigen Zeit immer noch aktiv mitbegleiten und seitdem kennen wir uns tatsächlich. Hätten wir wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass wir so viel miteinander erleben über so einen langen Zeitraum. Wie hast du, vielleicht können wir noch mal ein bisschen sprechen über die Zeit vor der Eröffnung. Das ist etwas, worüber Dominik und ich im Vorfeld auch sprachen. Und Dominik war ganz überrascht und hat gesagt, ja, wieso, warum gab es denn eigentlich schon ein Elbphilharmonie-Team lange bevor die Elbphilharmonie eröffnet hat, 2011?
Ja, das stimmt, genau. Genau, also es war tatsächlich ja so, ja, also ab 2008 wurde bewusst ja das Team aufgebaut. Darf dabei natürlich auch nie vergessen, dass wir als gesamtes Team und eben inklusive der Intendanz, aber auch meine Marketingabteilung, wir sind natürlich für zwei Konzerthäuser in Hamburg verantwortlich. Wir betreiben ja auch die schöne, gute Leishalle. Deswegen war da natürlich auch viel zu tun und es war schon durchaus ja auch so geplant damals von der Kulturbehörde und von der Stadt, dass bewusst eben auch ein Intendant geholt wurde, der die künstlerische Leitung und auch ein Geschäftsführer dann als Co-Partner für beide Häuser gemeinsam übernehmen sollte, sodass da eigentlich auch gar keine Konkurrenz entsteht in dem Sinne, sondern dass man wirklich eine sinnvolle Planung, künstlerische Planung über beide Häuser machen kann mit seinem Team. Und von daher war einfach von Anfang an eben auch klar, wir betreiben beide Häuser. Und dann war eben auch gedacht, dass man schon noch 2-3 Jährchen Vorlauf hier hat, bevor die Elbphilharmonie eröffnet, um ein bisschen das Publikum in Hamburg vorzubereiten, die Stadt darauf vorzubereiten, dass eben plötzlich ja mal locker auch die doppelte Anzahl an Konzertsitzplätzen zur Verfügung steht und man eben doch die Möglichkeit hat, eben ja das Publikum aufzubauen, darauf vorzubereiten, ein Team aufzubauen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr ganz genau, was damals dann so der Eröffnungszeitraum war, Zeitplan war. Ich weiß es nicht, 2012, 13 vielleicht oder sowas, glaube ich. Im Nachhinein haben wir gesagt, so traurig es dann auch alles war. Also das wäre durchaus sportlich gewesen, da dann tatsächlich so weit zu sein, so ein Haus zu eröffnen. Also da waren wir nicht so ganz unglücklich über ein paar Jahre mehr. Dass es dann bis 2017 dauerte, war natürlich nicht ganz geplant, aber ich muss auch sagen, also bei uns ist keine Langeweile aufgekommen, weil wir haben dann ja relativ schnell entschieden, eben auch die Konzerte in Hamburg sozusagen stattfinden zu lassen, haben sie schon damals Elbphilharmonie-Konzerte genannt, um einfach den Menschen schon zu zeigen, da kommt was und das heißt dann eben Elbphilharmonie und haben aber dafür ja schon Akkordeon-Festivals auf der Reeperbahn in Clubs veranstaltet und ich weiß nicht, Svenja, du hast das ja auch alles schon miterlebt, wir haben gemeinsam dann in der Stadt Orte gesucht, an denen man eben Menschen schon für Musik begeistern kann und eben deutlich mehr Publikum auch schon aufbauen kann, schon im Vorfeld und da war die Zeit sicher nicht vertan, die wir dafür hatten.
Absolut, also das sehe ich ganz genauso und ich würde noch ergänzen, nicht nur das Publikum konntet ihr vorher schon ansprechen, sondern auch ihr habt euch sehr, sehr gut auch in der Stadt vernetzt mit anderen Kultureinrichtungen, denn ihr wart zu Gast in anderen Häusern, ihr habt gemeinsame Sachen gemacht, genau, gemeinsame Festivals macht ihr nach wie vor auch mit Partnern in der Stadt und ich glaube, dass das rückwirkend ein wirklich großer Vorteil war. Also da stimme ich dir total zu.
Genau, das war das eine und dann haben wir ja auch, ich weiß nicht, ihr wart da ja auch schon dann viel beteiligt, auch die Hamburg Marketing und Kulturbehörde und andere, was wir ja relativ schnell dann auch schon gestartet haben, waren diese Baustellenbegehungen, also dass wir schon mit Menschen in Gummistiefeln und Helmen durch die Baustelle gelaufen sind. Ich glaube, wir haben es irgendwann mal zusammengezählt. Ich glaube, es waren im Endeffekt 60.000 Personen, die wir da schon über die Baustelle geführt haben, mit einem damals auch schon eigenen Team an Guides, was wir heute ja auch haben, die schon Führung gemacht haben und hatten so einen Infopavillon dort, ja auch sehr schön mit dem kleinen Modell der Elbphilharmonie und so an den Magellan-Terrassen. Von dort aus gingen dann diese Touren los in den gelben Gummistiefeln. Und es war damals einfach schon total faszinierend, weil also natürlich gab es kritische Stimmen aufgrund der Kosten, aufgrund der langen Bauphase, braucht man das denn überhaupt in Hamburg und solche Sachen. Aber schon da war es eigentlich so, dass jede Kritikerin, jeder Kritiker, der dann sagte, ach naja, so eine Führung, das will ich mir jetzt mehr den Haufen da mal angucken, was die da machen. Und eigentlich war es schon da so, sobald jemand in diesem Haus war und es wieder verlassen hatte, war eigentlich die Kritik verstummt und jeder war eigentlich schon gefangen und merkte schon irgendwas von dieser Faszination des Hauses, schon in der absoluten Rohbaustelle. Und von daher war das sicherlich eine sehr gute Möglichkeit, schon die Leute auch weiterhin eben auch darauf vorzubereiten.
Du sagst es gerade, es war gut, dass ihr noch ein bisschen Zeit hattet, die Eröffnung vorzubereiten. Aber konntet ihr euch damals schon vorstellen, was dann tatsächlich auf euch eingeprasselt ist oder beziehungsweise auf euch zugerollt kam.
Ja. Weil das konnten wir ehrlich gesagt, das konnte keiner in den kühnsten Träumen, glaube ich, sich erhoffen. Also wir hatten schon das Gefühl sozusagen, was die allgemeine Stimmung in der Stadt angeht, dass dann so, es gab dann ja noch einen Baustopp und eine Zeit der Ruhe und es war dann so in der Presse ja alles diskutiert und durchgekaut und auch bei den Künstlerinnen und Künstlern, dass man dann so die Jahre davor, also 2015, 16, wurde es dann plötzlich doch relativ still in den Medien. Da war das Thema einfach durchgekaut. Und ich glaube, diese Zeit, nochmal diese Ruhephase dazwischen, da hatte ich so das Gefühl, viele haben schon gedacht, so, jetzt haben wir irgendwie alle uns ausgetauscht, wie ärgerlich das alles ist. Aber jetzt macht das Ding doch einfach mal auf. Jetzt wollen wir es einfach sehen. Also es war so eine Art Sättigungseffekt auch da. Jetzt wollen wir aber trotzdem einfach alle nur, dass es losgeht. Und dann war diese Spannung, haben wir, glaube ich, wirklich alle sehr gut kanalisieren können auf diesen Moment, dass es losgeht. Aber was uns dann natürlich wirklich total begeistert und erfreut hat, ist, dass eben gerade auch bei den Hamburgerinnen man ganz schnell ist, eigentlich mit dem schon der Eröffnung der Plaza im November 2016 und dann der Elbphilharmonie im Januar und eigentlich auch schon dem Ticketvorverkauf, der ja schon für die ersten Eröffnungskonzerte und diese, wir haben so ja Verlosungsaktion gemacht mit, ich glaube, 500.000 Bewerbern oder sowas, also schon in 2016. Und also da kam schon auch das erste weltweite Interesse, zeigte sich schon. Aber was dann eben vor allem schön war, dass wir ganz schnell das Gefühl hatten, dass die Hamburgers echt schon angenommen haben und sich eigentlich von Anfang an schon so ein Stolz entwickelte, dass es jetzt dieses Haus gibt in Hamburg. Und damit durfte man nicht hoffen sozusagen. Und dann haben wir im Prinzip, sind wir alle ja quasi um unser Leben gerannt, mit diesem Ansturm, dem Ansturm Herr zu werden und zusätzliche Veranstaltungen zu schaffen. Das Team, ich glaube, weiß ich nicht mehr, wie viele, vielleicht waren wir damals 120 Leute oder so und haben dann irgendwie mal eben plötzlich innerhalb des ersten halben Jahres bestimmt 50 zusätzliche Leute oder 100 oder noch mehr eingestellt, haben die ganzen Führungen, die Schulveranstaltung waren ja, es wurde ja alles, war eigentlich, sobald es rauskam, innerhalb von Sekunden verkauft, sodass wir einfach das Angebot unglaublich erhöht haben und alle möglichen neuen Konzertformate geschaffen haben und so weiter. Und ja, das hielt im Prinzip dann ja wirklich auch erstmal an, die ersten Jahre, eigentlich bis Corona kam, so ungefähr.
Genau, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu sprechen auf die Post-Corona-Zeit, in der wir ja nun schon zum Glück wieder sind. Aber nochmal, du sagtest gerade, die internationale Wahrnehmung begann auch schon vor der Eröffnung eigentlich. Das war ja schon auch ein ganz schöner Druck, der da auf dem Haus, auf allen Beteiligten, auf den Mitarbeitenden lag, weil das musste ein Erfolg werden. Und die Erwartungshaltung von Seiten der Stadt war ja auch immens groß. Das haben wir auch beide zu spüren gekriegt, dass die internationale Wahrnehmung Hamburgs auch mit der Elbphilharmonie gesteigert werden sollte. Wie seid ihr im Haus damit umgegangen? Also du sagtest gerade, ihr habt es schon früh gespürt. Wie hat auch dort die Vorbereitung ausgesehen, also auch aus deiner Sicht jetzt als Kommunikationsexpertin?
Also wir waren, glaube ich, also wir hatten ja für die Eröffnung gemeinsam ja auch, da haben wir ja auch mit der Hamburg Marketing zusammengearbeitet, hatten wir auch Unterstützung durch Agenturen und hatten eine große Kampagne und hatten eben bewusst ja auch ein PR-Netzwerk aufgebaut mit unterschiedlichen Agenturen in verschiedenen Zielmärkten und haben ja unglaublich viele Pressereisen auch nach Hamburg organisiert und die Journalistinnen und alle durchs Haus geführt und hatten da, glaube ich, dann einfach natürlich schon ein gigantisch gutes Grundrauschen. Aber das hat im Prinzip, also ich glaube, allen Seiten war es natürlich genau das, worauf wir uns alle gefreut haben, dass man eben auch die Möglichkeit hat, in Hamburg so international wahrgenommen zu werden und diesen Austausch auch mit den ja unterschiedlichen Kulturen, die wir durch die Künstler ja eh auch immer alle im Haus haben, aber dass plötzlich eben auch mal die Möglichkeit hatte, eben französische Journalistin hier zu haben oder amerikanische oder so. Das war natürlich schon für alle ganz besonders spannend. Und ich glaube, wir waren insgesamt darauf gut vorbereitet, natürlich mit vor allem natürlich eigentlich, ja, wenn man so sagt, Website und alles, ist es im Moment bei uns eben auch hauptsächlich zweisprachig, also Englisch, aber wir merken auch, das reicht eigentlich aus. Wir haben geguckt, wie die was wir eben in unseren Möglichkeiten dann an Kommunikation und Werbung in den ausländischen Märkten kommen können, machen. Aber das ist tatsächlich ein bisschen bei uns dann auch, wir haben es fast ein bisschen bewusst zurückgefahren, weil wir dann ja die ersten, also was unsere aktive Kommunikation angeht, wir haben natürlich schon immer auch viele touristische, also Besucher gehabt, wobei auch dazu kommen wir vielleicht noch, der Anteil ist gar nicht mal so groß, wie man vielleicht immer so denkt von außen, weil wir eigentlich dann die ersten Jahre, nachdem wir gesehen haben im 2017, wie unglaublich groß die Nachfrage ist, haben wir teilweise ja doch auch bewusst die Hamburgerinnen und Hamburger erstmal in ihren im Kauf von Karten bevorzugt gewissermaßen. Wir haben tatsächlich dann auch Karten Tickets wieder an Konzertkassen verkauft in den ersten Jahren, obwohl da ja natürlich auch schon Online-Geschäft sehr war. Wir haben im Prinzip bewusst die Kommunikation auch auf den regionalen Markt ausgesteuert, sodass wir schon wussten, die Hamburgerinnen wissen dann, wann die vor Verkaufsstart sind und so weiter. Und so haben wir eigentlich bewusst auch erstmal ein Kernpublikum in Hamburg aufgebaut. Erstmal, weil wir natürlich sowieso sagen mussten, das ist den Hamburgern wirklich, sie haben es verdient, sie haben ja mit ihrem Steuergeld einfach auch einen Großteil hiervon bezahlt. Aber uns war auch wahnsinnig wichtig für diese langfristige, nachhaltigen Aufbau dieses Wahrzeichens in Hamburg, dass wir eben auch diese kulturelle Bedeutung als Konzerthaus, was uns ja sowieso allen in der Kommunikation immer sehr wichtig ist, dass es eben nicht nur ein tolles, spektakuläres Gebäude ist, sondern dass wir es auch noch aufladen können, indem wir sagen, es hat eben auch noch ein ganz besonders gut kuratiertes Programm und es hat auch eine akustische, hervorragende Qualität. Also es ist eben nicht nur ein Wahrzeichen von außen, sondern es steht auch dafür, dass in Hamburg eben kulturelle Exzellenz sozusagen zu bieten ist. Und da war uns von Anfang an ganz wichtig, oder hatten wir das Gefühl, dass es entscheidend ist, dass erstmal ein Stammpublikum aus Hamburg auch dieses Haus angenommen hat, weil selbst wenn man dann später eben als Tourist hier nach Hamburg kommt oder als ausländische Besucherin, dass man dann merkt, oh, ich bin hier aber unter Locals und das scheint wirklich auch kulturell angenommen zu sein. Und wir haben Beteiligungsprojekte, bei denen Hamburgerinnen und Hamburger auch selber mitmachen dürfen im Haus. Und es gibt dieses gigantische Schulprogramm jeden Tag. Also das Haus lebt im Prinzip wirklich aus der Kultur der Stadt heraus und eben auch aus Kooperationen und so. Und ist jetzt nicht nur ein Abspielbetrieb, in dem jeden Abend irgendein Konzertorchester gebucht wird und dann wird das internationale Publikum da durchgeschleust, sondern dass einfach diese authentische Atmosphäre eines qualitativ hochwertigen Kulturangebots und dieser tollen Architektur, die das Haus zu bieten hat, dass das eigentlich getragen wird durch das Stammpublikum, was wir in der Stadt und in der Metropolregion aufgebaut haben. Und deswegen haben wir die ersten Jahre auch tatsächlich jetzt gar nicht mehr so viel international kommuniziert, weil die Tickets eben auch natürlich begrenzt sind mit 2100 Plätzen im großen Saal und rund 550 im kleinen. Und haben jetzt erst nach und nach die nationale Kommunikation hochgefahren und sind jetzt eigentlich erst wieder in den Startlöchern, nochmal mehr auch internationale Marketing-Ideen und Kampagnen auszuarbeiten, fast schon im Hinblick dann auf das 10. Jubiläum in 2027.
Da kommen wir sicherlich auch gleich noch darauf zu sprechen, dass es jetzt schon fast 10 Jahre her ist, dass die Elbphilharmonie dann doch eröffnet hat oder die Plaza, glaube ich, nächstes Jahr und 2017 dann das Haus. Aber was ich gerade ganz besonders finde, das ist mir gerade in den Kopf geschossen, du hast es auch kurz gesagt, eigentlich ist es schon besonders, wie ihr euch selbst als Elbphilharmonie ja auch seht, weil so nordisch nüchtern betrachtet, könnte man auch sagen, okay, wir sind ein Konzerthaus, was natürlich ein schönes Konzerthaus ist, aber eigentlich seid ihr ja viel, viel mehr als das. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Eigentlich ist es ja auch so, dass ihr mittlerweile weltweit für Kultur oder Hochkultur steht. So, und inwieweit war das für euch am Anfang schon klar, dass mit der Eröffnung des Hauses nicht nur die Hamburger ein schönes Konzerthaus haben jetzt, sondern dass es tatsächlich vielleicht auch dann sozusagen einen Schritt weitergeht und ihr grundsätzlich jetzt das Thema Hochkultur in der Welt halt irgendwie nach außen spielt?
Ja, also ich glaube, das war wirklich schon auch sehr, sehr klar, auch schon eigentlich von der Kulturbehörde und der Stadt Hamburg auch so eingefädelt. Ich glaube, das war auch der Grund natürlich, warum, also ich glaube, es war schon in der Architektur verortet, in dem eben auch mit Toyota ein sehr, sehr renommierter Akustiker ja auch gewählt wurde in Zusammenarbeit mit eben dem Architekturbüro Herzog und de Meuron, die ja eh schon für hochqualitative Kulturbauten auch weltweit stehen, auch bewusst, ja, oder weiß ich nicht bewusst, aber eben auch doch ein Büro natürlich von total weltweitem Renommee. und dann eben auch ein Intendant geholt wurde, der, wo auch klar war, dass der schon für höchste Qualität in allen Musikgenres. Ich glaube, das ist auch von Anfang an eben ganz wichtig gewesen, dass es auch immer geplant war. Das wird nicht nur ein Haus für die reine Klassik mit einem eigenen Orchester, was dann da hauptsächlich das klassische Programm spielt, sondern schon von Anfang an einfach auch das Team so aufzustellen, dass wir eben auch höchste programmatische Qualität in allen Genres einfach auch anbieten können und auch über den Hamburger Tellerrand gucken und eben klassische Musik auch aus anderen Kulturen, aber auch Jazzmusik weltweit bekannte oder eben auch neue Entdeckungen bringen. Das war schon so, denke ich, von Anfang an wirklich sehr stark auch mit geplant im Team. Und das ist auch für uns natürlich genau nach wie vor total essentiell, dass wir sagen, also das wird wirklich es werden keinerlei Abstriche gemacht bei der Qualität, also vor allem nicht, was das Programm angeht. Und eben ganz bewusst auch zu sagen, es gibt gute Musik jeden Abend hier. Auch wir wählen ja auch aus, die Hamburg Musik, für die wir im Prinzip als Team ja arbeiten, Hamburg Musik GmbH, programmiert ja selber. Also wir suchen selber ein Drittel des Programms ungefähr aus. Ein Drittel des Programms des Hauses spielt dann ja wiederum unser Residenzorchester, das NDR Elbphilharmonieorchester, die ja eben eigentlich natürlich eben auch das Rundfunkorchester des NDRs waren, aber inzwischen einfach auch sehr, sehr super enge Partner sind mit uns, mit denen wir zusammenarbeiten, aber eben jetzt in dem Sinne natürlich nicht unser eigenes Orchester, sondern das Orchester eben auch der Stadt, was diesen Residenzorchesterstatus hat. Und ein Drittel des Programms wird ja vermietet an andere private Konzertveranstalter oder andere Orchester, Philharmonische Staatsorchester, das Zweite Orchester Hamburgs oder auch eben das Ensemble Resonanz. Kleinere spielen ihre Konzerte. Aber auch da wird natürlich darauf geachtet, dass die Qualität auch die gleiche ist wie oder annähernd die gleiche eben wie bei dem, was wir dann eben selber aussuchen können noch an Programmen. Und das glauben wir eben, ja, ist auch sehr, sehr wichtig für diesen internationalen Ruf, den das Haus eben kommen kann. Ich sage immer ein bisschen, vielleicht tue ich den Kollegen auch ein bisschen Unrecht, aber wenn man den Vergleich zum Beispiel mit Sydney Opera ziehen möchte, so ein bisschen, da nehmen wir es zumindest so wahr, es ist tatsächlich ein bisschen verschoben, die Wertschätzung oder die Ziele. Die sind natürlich, sagen wir mal, architektonisch, gibt es ja auch schon viel länger, vielleicht schon noch ein bisschen bekannter im Moment noch von der Silhouette. Wir arbeiten dran, aber die Akustik hat halt nicht den hervorragenden Ruf, den die Elbphilharmonie sich jetzt schon weltweit erarbeitet hat. Und die Programmierung im Haus hat doch auch sehr viel stärker den Fokus auf das touristische Publikum. Hauptsache, man findet dort eben am Abend etwas, was dem Publikum gefällt, was da vielleicht mehr eher meistens doch einmal zu Besuch kommt, in Teilen. Die haben auch natürlich inzwischen ihr Basisprogramm. Aber es ist nicht so konsequent, würden wir jetzt mal sagen, wie dieses hohe Niveau, was wir eben durch die Architektur, die tolle Lage in Hamburg, die Akustik und das Programm doch noch ein bisschen konsequenter durchziehen.
Melanie, lass uns doch noch mal ein bisschen über über das Drumherum der Elbphilharmonie vielleicht auch sprechen. Du hast die vielen Partner aus dem Konzertbetrieb schon eben genannt. Vielleicht gibt es Zuhörende, die noch nie in der Elbphilharmonie waren. Vielleicht sollten wir doch noch mal ein bisschen was auch beschreiben, was die Strahlkraft des Gebäudes insgesamt auch ausmacht. Du hast den ikonografischen Vergleich mit Sydney gerade schon gezogen. Das ist natürlich immer so, die Silhouette prägt jetzt die Stadt ganz enorm. Das ist natürlich so aus Stadtmarketing-Sicht auch immer ein ganz wichtiger Faktor. Gleichwohl ihr habt ja noch viel mehr Nachbarn in der Elbphilharmonie. Es gibt ein Hotel, es gibt Privatpersonen, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, wie da so das Miteinander ist. Gibt es da Berührungspunkte? Gibt es Beschwerden von Seiten der Nachbarn, die dort wohnen und vielleicht ihre Ruhe haben wollen? Oder erzähl noch mal ein bisschen was zu dem Miteinander, was ihr dort.
Ich stelle mir das gerade so witzig vor, wenn die so mit so einem Besen an die Decke, weil die Musik
mit dem Besen ist oder so. Das geht ja wahrscheinlich nicht, oder? Da hört man nichts. Aber vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben.
Genau. Das ist das, was tatsächlich ja architektonisch wirklich von Anfang an auch so mitgedacht war. Genau. Also die Elbphilharmonie ist ja im Prinzip war natürlich auch so in der Finanzierung ja von Anfang an mitgeplant, dass es eben auch so eine private Mantelbebauung sozusagen gibt. Also wir haben im Prinzip im Frontbereich, kann man so fast sagen, wie eine Scheibe, eben ein Hotel, das Westin Hamburg Hotel, das eben natürlich eine Art auch ein Pächter ist im Haus. Dann haben wir 42 Wohnungen, glaube ich, in der Spitze, Eigentumswohnungen, die eben auch verkauft wurden damals zur Finanzierung des Hauses. Und wir haben ein Parkhaus, das auch ein externer Betreiber unterhält im unteren Sockelbereich, also in dem alten Backsteingebäude. Und dann haben wir eben im neuen Glassockel, der dann eben dort aufgestockt wurde, in der Mitte natürlich das Herz des Ganzen, den großen Konzertsaal und eben die kleineren Konzertsäle, einen kleinen Anteil eben auch an Verwaltungsräumen. Aber genau, die wichtigsten Partner sind im Prinzip das Hotel und die Wohnungen natürlich. Und für alles ist vielleicht auch noch mal kurz zur Hausstruktur sozusagen das Herz des Hauses und der Marktplatz, von dem man eben in alle Bereiche gehen kann, ist die sogenannte Plaza. Das ist eben auf 37 Meter Höhe auf dem Dach im Prinzip des alten Kaispeichers, der dort ja eben vorher stand. Ein großer Platz mit Aussichtsmöglichkeiten rund ums Gebäude, einem Umlauf rundum, einem Shop, einem Café und so weiter und eben dem Haupteingang zur Lobby. Und der Zugang zu dieser Plaza ist im Prinzip ist kostenlos, ist frei für jeden möglich und ermöglicht uns eben ganz toll auch diesen mehrstufigen sozusagen Ansatz, die Leute ins Haus zu locken, weil das ist natürlich für Touristen oder auch für Hamburger total barrierefrei zu sagen, ach, da gucke ich mal auf die Plaza hoch. Man muss zwar unten so ein Ticket ziehen, aber das hat mehr den Zweck, dass wir den Zugang kontrollieren wollen und müssen, aber es ist eben kostenlos. Und dann ist man schon mal da so auf der Hälfte und dann geht's in die Lobby vom Hotel, wie gesagt, und dann geht aber so eine schöne, große, breite Treppe rauf und da steht an der Seite großer Saal und das aber leider dann am Tag so eine Kordel davor. Und dann ist natürlich immer unsere Hoffnung, und das sehen wir Gott sei Dank eben auch an den Besucherdaten, dass die Menschen dann sagen, ach, jetzt möchte ich aber auch da oben den Rest und in dem schönen Glassockel oder Glasaufsatz, da möchte ich jetzt aber auch nochmal hin. Und dann sollen sie natürlich möglichst ein Konzertticket kaufen und wiederkommen. Und mit dem Hotel arbeiten wir ganz toll zusammen, weil das muss man natürlich auch sagen, das ist natürlich ein Wahnsinnsvorteil für uns, auch für die Künstlerinnen, also die renommierten Künstler, die sich's leisten können und großen Orchester, die bringen wir dort natürlich auch unter. Es gibt sogar dann auch eine Verbindung oben im 10. Stock direkt in den Backstage-Bereich vom Konzert. Und das hat natürlich kein anderes Konzerthaus zu bieten, dass man im Prinzip nach einer Anspielprobe am Nachmittag, wenn man gestresst da mit dem Orchester angekommen ist oder eben auch als Solistin oder Dirigent oder so, nochmal schnell zwischen den Proben wieder in sein Hotelzimmer flitzen kann, bevor man dann am Abend auftritt. Das ist natürlich schon ein Wahnsinnsvorteil. Und insgesamt macht es auch Spaß, mit den Kolleginnen dort zu kooperieren und Pakete anzubieten und so weiter. Und mit den Hausbewohnern haben wir eigentlich auch einen sehr guten Draht Klar, dass nicht alle von denen das als Hauptwohnsitz oder als einzigen Wohnsitz nutzen, aber tatsächlich viele sind wirklich sehr regelmäßig da und sind auch bei uns aktiv in den kleineren Förderkreisen und unterstützen das Haus auch und werden auch immer gerne von uns informiert und eingeladen und werden nicht gestört durch unsere Besucherinnen, haben natürlich hinten ja auch ihren eigenen Eingang und ihre eigenen Parkflächen und was weiß ich. Aber was immer ganz witzig ist, was so die Momente sind, wo wir natürlich schon immer mal Konflikte haben, ist das immer beliebter werdende Thema der Drohnenfotografie natürlich und auch der fliegenden Drohnen, die sowieso gerne mal um die Elbphilharmonie kreisen. Und gab es in der Anfangszeit tatsächlich mal auch einen kleinen Konflikt mit einer Hotelbesucherin, die sich beobachtet fühlte, mit Begleitung, die vielleicht nicht unbedingt öffentlich sein sollte. Aber wurde das Zimmer natürlich nicht gefilmt, weil wir natürlich das auch auch damals schon vor 10 Jahren schon so gesteuert haben, dass wir da in dem Fall tatsächlich mal nur auch den Bereich der Plaza filmen wollten. Aber das Material mussten wir ihr dann zeigen und so weiter. Hat dann auch alles geklappt. Aber das sind so die Momente, wo wir natürlich, da gibt es dann immer ein Rundschreiben an alle Bewohner und ans Hotel. Achtung, Achtung, an dem Tag haben wir einen Drohnendreh. Die Drohnen bleiben so und so viel Meter vom Haus entfernt und wir filmen nur im Konzertbereich. Aber das sind natürlich so die Abstimmungsthemen, die wir dann haben. Oder sonst bei großen Ganzhausvermietungen, wie wir, was weiß ich, Chanel Modenschau und was wir für tolle Sachen hatten oder so. Oder eben auch G20-Gipfel oder so, wo auch Zugangskontrollen sind. Und es ist natürlich ein bisschen herausfordernder. aber da ist es ja eine überschaubare Zahl von Menschen, die man dann da einbindet in das Sicherheitskonzept und dann ist es für die natürlich auch wieder spannend.
Du hast es jetzt gerade schon genannt und wir haben dich ja auch als Expertin für Marketing und Kommunikation hier. Die Elbphilharmonie ist ja mehr als reine Konzerte, sondern ihr geht ja auch immer wieder neue Wege der Kommunikation, um die Elbphilharmonie und aber auch euer Programm irgendwie aufmerksam zu machen. Ich erinnere nur an diese legendäre Fensterputzaktion, die ihr immer hattet, oder auch Drohnenschüsse. Ich glaube, drin wart ihr ja auch. Ihr habt ja auch so einen schönen Drohnenflug, glaube ich, in der Elbphilharmonie schon gemacht. Und zahlreiche, ganz viele andere Sachen auch, oder auch die Zusammenarbeit mit Multiplikatoren und Influencern. Könnt ihr uns vielleicht dazu konkret was sagen? Also habt ihr vielleicht was in konkreter Planung, über was du schon sprechen darfst natürlich?
Also wir, genau, also was ich immer mehr sehe, auch als Entwicklung im Marketing, wenn wir es jetzt mal rein eben auch ein bisschen aus der vertrieblichen Sicht, aber auch aus der Erweiterung der Zielgruppen sehen, ist, dass man, glaube ich, Menschen immer schwieriger über klassische Medien erreicht, vor allem natürlich über Außenwerbung und solche Sachen. Ja, Social Media funktioniert auch in Teilen natürlich und Online-Marketing und solche Geschichten. Wir arbeiten natürlich auch ganz intensiv mit den Bestandskunden, die wir schon haben und haben einen großen Newsletter mit, ich glaube, inzwischen 320.000 Empfängerinnen und so weiter. Also das haben wir alles, aber ich glaube, was die Zukunft, wenn wir jetzt rein mal aus Marketing sich denken, auch ist, dass man eben natürlich gerade über Kooperationen und über Multiplikatorinnen, über andere Unternehmen, Gruppen, Menschengruppen sich mit denen zusammenschließt, gemeinsam Sachen veranstaltet und dann einfach auch gegenseitig natürlich sehr authentisch und überzeugend seine, sage ich jetzt mal, Kundengruppen teilen kann und teilhaben kann aneinander. Und das merken wir, dass das sehr gut funktioniert. Erstmal in der direkten Kooperation natürlich, wenn man tatsächlich eben dann auch die gegenseitigen Kontakte direkt erreichen kann, aber natürlich auch aus Imagegründen. Also wir haben immer wieder gerne zusammengearbeitet, weil wir das eben auch sehen, dass das sehr effektiv ist mit Unternehmen oder Multiplikatorinnen aus anderen Kultursparten. Also wir haben viel ja mit Museen auch zusammengearbeitet, hatten ja eine große Ausstellung auch mal mit den Deichtorhallen zusammen, arbeiten ganz regelmäßig mit der Kunsthalle oder zum 5. Geburtstag eine tolle Kooperation mit einem Künstlerduo aus Amsterdam, Drift, mit dem Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Oder weil wir eben dadurch sehen, dass diese Menschen, die sich für Kunst interessieren, die sind tendenziell natürlich schon auch musikaffiner oder architekturaffiner als jetzt der Durchschnitt der Bevölkerung, sagen wir mal. Deswegen sind solche Erweiterungen in andere Kulturbereiche, also die Kunstszene oder die Tanzszene oder andere Kultursparten, Film oder so oder Architektur, das sind natürlich schon sowieso immer schon mal sehr gute Kooperationspartnerinnen, um einfach Leute auch auf die Kultursparte Musik aufmerksam zu machen und zu sagen, da könntet ihr auch Spaß dran haben. Aber manchmal sind es natürlich auch andere Gruppen, die gar nicht so naheliegend sind, mit denen wir eben vielleicht auch veranstaltungsbezogen oder so kooperieren. Aber jetzt aktuell haben wir gerade eine tolle Geschichte laufen, dass wir mit einem Netzwerk von Musikveranstaltern und Liebhabern in Hamburg, RIA hießen die, RIA Bar, war eine Bar hier in Altona, die aus ihrem Gebäude ausziehen mussten, aber einen tollen Verteiler haben an echt musikaffinen Leuten, natürlich eher aus der Pop und DJ und Indie und anderen musikalischen Richtungen, nicht unbedingt klassischer Musik. Denen haben wir jetzt gerade die Möglichkeit gegeben, dass sie nach unserem neuen Musikfestival Visions, was jetzt im Februar stattfindet, bei uns eine ehemalige Restaurantfläche im Haus als temporäre Bar betreiben dürfen, in Kooperation mit uns und oder wir sie auch eingeladen haben dazu und da ganz toll gerade sie und mit denen gemeinsam eben ein DJ-Set aufgesetzt haben und einfach im Anschluss an unsere klassischen, in dem Fall neue Musikkonzerte, dann dort einen Barbetrieb in Kooperation mit diesen kreativen Musikmenschen sozusagen betreiben und wir beide davon quasi profitieren, dass wir dann natürlich sowas in unseren beiden Kundengruppen bewerben konnten und dabei eine tolle, tolle gemeinsame Aktion machen. Wir sind aber auch gerade wieder an einer recht spektakulären Geschichte, über die wir noch nicht so richtig reden können, aber das wird auch schon im März aktuell werden, wieder eher mit einer spektakulären Geschichte auf dem Dach bei uns in der Planung mit einem Kooperationspartner, auch wieder mit einem anderen Veranstalter hier aus Hamburg, aber auch mit einem tollen anderen Promi. Das wird, glaube ich, nochmal eher spektakulär, ähnlich wie die Fensterputzer-Geschichte, die du ansprachst. Ich glaube, du meinst, also die Fensterputzer bei uns sind ja sowieso schon immer spektakulär. Ich glaube, dreimal im Jahr inzwischen werden von außen über Höhenkletterer eben diese Wahnsinnsfensterflächen von dem ganzen Haus über mehrere Wochen jeweils geputzt. Die müssen sich wirklich von oben abseilen und dann das Haus eben wirklich von außen putzen. Und da hatten wir auch, das war auch noch ein gemeinsames Projekt aus der Eröffnungskampagne, die eben so ein Video gedreht, wo im Prinzip diese Fensterputzer wirklich im Takt zu einem Musikstück, was eine Geigerin dann im Foyer aufgenommen hat, gequietscht haben an den Scheiben. Das war natürlich spektakulär, aber wir hatten auch schon, wenn wir jetzt gerade auch von diesem spektakulären Dach sprechen, was ja wirklich aussieht wie so, also wir sagen immer so ein bisschen die Hamburger Alpen, weil es ja so weiße Pailletten, große Metallplatten in weißer Lochoptik drauf hat, dass es immer so eine Schnee-Assoziation weckt. Das darf man natürlich eigentlich nicht betreten, aber für besondere Projekte machen wir es dann doch ab und zu mal, müssen dann natürlich die Leute sichern und Höhenkletterer und Absperrungen und sonst wie haben. Aber da hatten wir ein ganz tolles Video produziert, auch mal, wo wir die Techno-Marching-Band Meute auf dem gesamten Dach verteilt hatten, die dann wirklich da auch mit ihren Instrumenten standen. Und haben das natürlich dann auch toll mit Drohnen filmen können und so weiter. Also die Fläche ist immer schon mal wirklich für spektakuläre Bilder zu haben. Und das ist auch ein gutes Beispiel, sowas, wenn wir sowas machen mit solchem Aufwand, dann versuchen wir natürlich immer, dass es Projekte sind, die auch diese ganzen drei Komponenten eigentlich des Hauses, also den tollen Blick über Hamburg oder auf die Elbe und damit die Lage des Hauses, aber eben auch eine Architekturkomponente, also in dem Fall diese tolle Außenfassade und das Dach zeigen und aber idealerweise dann eben auch noch einen musikalischen Bezug haben, also indem es dann vielleicht eher ein Musikvideo ist. Das sind natürlich die idealen Fälle.
Spektakulär und besonders könnt ihr auf jeden Fall.
Genau, finde ich auch. Und ihr traut euch einfach auch immer neue Wege zu gehen. Vielleicht magst du noch ein bisschen was von euren Erfahrungen mit Influencern oder Content-Creatern aus dem internationalen Bereich erzählen. Ja, gerne. Das ist auch etwas, was also meines Wissens jetzt auch in ganz Deutschland in Kultureinrichtungen eigentlich noch nicht so wirklich sich durchgesetzt hat. Und erzähl doch noch mal, was ihr da gemacht habt und macht.
Genau, das war im Prinzip, haben wir vor 2 Jahren gestartet, damit, dass wir eigentlich immer mehr, wir beobachtet haben, ich auch zusammen mit meinem Pressesprecher Martin Andres, dass wir und unseren Social-Media-Kolleginnen, dass sich eigentlich ja wirklich die Grenzen auch zwischen, also früher klassisch hatte, glaube ich, jedes Unternehmen und jedes Konzerthaus und haben viele jetzt auch noch, eben ganz klassisch eine Presseabteilung oder Pressereferenten, Pressesprecherinnen und eine Digitalabteilung, wie auch immer, Social-Media-Kommunikation und vielleicht eine Webredaktion und so weiter. Und was wir natürlich beobachten, ist, dass diese Genre, also klassische Presselandschaft, Social-Media, Influencer, Blogger, Medienhäuser, wo die sowieso die digitalen Zeitungen wichtiger werden als die Printausgaben und so weiter, dass es sich eigentlich alles immer mehr vermischt und die Grenzen immer fließender werden. Was ist jetzt eigentlich Online-Kommunikation? Was ist Presse in dem Sinne? Was es natürlich einerseits viel schwieriger macht, auch die Qualität natürlich zu finden, auch in den Kanälen, gerade eben auch im digitalen Bereich oder auch auch zu kontrollieren, natürlich auch für die Medienschaffenden insgesamt. Aber wo sich einfach auch zeigte, dass man einfach auch offen sein muss dafür, wo man eben seine Multiplikatorinnen oder Fürsprecher für seine Themen findet oder Interessenten. Und dann haben wir im Prinzip, und es ist gar nicht so einfach im Bereich Musik und erst recht im Bereich klassische Musik, Bloggerinnen oder Influencerinnen zu finden, die wirklich auch sich in diesem Bereich auskennen und trotzdem einen unserem Ansprüchen entsprechenden lockeren Umgang und offenen Umgang mit diesem Thema haben. Und dann haben wir aber ein bisschen geschaut und haben im Prinzip hatten vor 2 Jahren eine junge Pianistin aus den USA gefunden, die heißt Nara Sol und hatte im Prinzip auch schon so ein bisschen an dieser Grenze, ist selber auch Pianistin und auch Komponistin und hat gleichzeitig aber einen super erfolgreichen YouTube-Kanal schon, wo sie eben über Musikthemen spricht. Und da haben wir gemerkt, das könnte gut passen, weil wir eh auch ein bisschen vielleicht internationaler werden wollen, jetzt endlich auch mal ein bisschen den amerikanischen Markt erobern und so weiter. Und haben die dann im Prinzip eingeladen und sind dann zusammengekommen und die war dann, und dann haben wir ein Format geschaffen, das sich eben Influencer in oder Creator in Residence nannte. Also im Prinzip eine Person, aus dem, die kreativ ist im digitalen Bereich, Creator ist, in welchem Kanal auch immer, das kann auch wechseln die nächsten Jahre, und haben ihr die Möglichkeit gegeben, eine Saison, und die Saison ist bei uns immer von September bis Juni oder August bis Juni, und in dieser Zeit regelmäßig für uns aus unserem Haus sowohl für ihre Kanäle Sachen zu produzieren als auch für unsere. Und dafür hatten wir dann auch zusammen mit einem Sponsor, witzigerweise auch ein Bewohner einer der Wohnungen im Haus, die Möglichkeit, auch ihr eben kostenlos eine Wohnung zur Verfügung zu stellen für 2 Monate. Und in der Zeit war sie dann wirklich auch sehr, sehr regelmäßig hier im Haus, weil sie dann eben in Hamburg auch gewohnt hat und hat ganz viel produziert, und wir auch haben auch viel mit ihr produziert. Ja, und das hat unglaublich gut funktioniert und tolle Reichweiten ergeben. Und ist einfach ein tolles Beispiel dafür, zu sagen, ja, man sucht sich halt auch in der jeweiligen Branche auch Partnerinnen, die von ihren Ansprüchen gut zu uns passen, aber eben auch total offen sind, neue Leute zu erreichen. Und das zeigt sich dieses Jahr vielleicht noch mehr. Da haben wir als zweite sozusagen Ausgabe des Formats, haben wir uns für Derek G entschieden, hauptsächlich auf TikTok, weil wir das eben damit auch mal pushen wollten, aber auch auf Instagram und auch im Bereich Podcast und in anderen Kanälen auch super aktiven Musikliebhaber gefunden, der ein bisschen stärker noch aus diesem technischen Bereich eher kam, wo wir uns einfach jetzt auch erhofft haben, dass er auch dieses Thema der Akustik im Haus und wie gehen wir mit Klang um und was gibt es für verschiedene Musikformate, dass er das wiederum gut aufnimmt in seinen Videos, und das ist auch super aufgegangen. Der hat eine noch ein bisschen niedrigschwelligere Herangehensweise, würde ich fast sagen, super locker, super unkompliziert, und der hat jetzt hier auch gerade tatsächlich 6 Wochen sogar mit seinem kleinen Kind und seiner Frau verbracht und hat aus dem Haus berichtet und ist jetzt gerade wieder in Sydney, aber kommt auch nochmal wieder, und das ja, macht auch unglaublich viel Spaß, mit jemandem so ein bisschen intensiver zusammen zu arbeiten.
Sehr gut. Finde ich eine spannende Sache, und ja, dieses Ausprobieren und wirklich neue Wege zu gehen, das ist etwas, was ich immer wieder bewundere in eurer Arbeit, ganz klar. Wenn wir jetzt mal nochmal wieder ein bisschen in die Zukunft schauen, und wir haben schon über 2027 gesprochen. Im Januar, am 11. Januar ganz genau, wird dann die Elbphilharmonie 10 Jahre alt werden. Was ist es, was du dir für euer Haus noch wünscht? Jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Geburtstag direkt, aber so überhaupt perspektivisch gedacht, wo kann die Reise noch hingehen? Und vielleicht auch den Blick noch mal ein bisschen auf die Kulturstadt Hamburg insgesamt wirfst, also ausweitest. Was sind so da deine persönlichen Ideen, Wünsche für die Zukunft?
Ja, also ich glaube, für die Elbphilharmonie wird viel in den nächsten Jahren drum gehen. Das merken wir jetzt schon, indem ich auch immer enger die Marketingabteilung auch mit unserer sogenannten Education, wo es auch immer nur einen kleinen Bereich dessen abdeckt, was die eigentlich machen, Abteilung spricht. Also ich glaube, es wird ganz viel gehen darum, Menschen aktiv auch mit zu beteiligen an der Programmierung, also nicht an der Programmierung, aber an dem kreativen Schaffen im Haus. Also Partizipation, Formate zu finden, die wo Menschen auch aus Hamburg oder aus der ganzen Welt auch bei uns aktiv werden können, selber gestalten können, neben natürlich immer noch der großen Bedeutung, die wir auch ja weiter versuchen aufrechtzuerhalten, das gemeinsame Musik erleben, aber auch das Thema Partizipation und Teilhabe am Haus wird ein großes Thema sein für Hamburgerinnen, aber auch für alle, was uns einfach ein Wahnsinnsanliegen auch ist in unserem Ringen natürlich darum, welche Bedeutung Kultur oder wir als Kulturschaffende für die Gesellschaft und für die die demokratische Prozesse und so weiter übernehmen können, und da hoffen wir einfach, dass eben auch die Gesellschaft erkennt, dass Kultur da ein sehr wichtiger Teil sein kann, um Menschen zu integrieren, um Menschen wieder zu einem sinnvollen Miteinander, einem gemeinsamen kreativen Austausch neben allen anderen schwierigen Themen, die die Gesellschaft so zu bewerkstelligen hat, bieten kann. Und dass wir auch da einfach wieder Formen auch des Dialoges fernab von eingefahrenen Schienen politisch oder sonstige Meinungen und Gruppen und Bubbles sozusagen, dass wir Menschen zusammenbringen können und in Dialog bringen können über diesen kulturellen Austausch oder die kulturelle Teilhabe. Also das wird, glaube ich, ein ganz großer Teil sein. Und das ist sicherlich auch zu erweitern auf Hamburg, dass ich auch da hoffe, dass wir irgendwie Orte schaffen können, in denen Menschen auch mal wieder ihre eigenen Sparten denken, sei es jetzt im profansten Sinne im Bereich Kultur, aber das passiert sicher, aber auch immer wieder dran denken, dass wir auch als Kulturschaffende doch sehr schnell in so einer, in einer Bubble unter uns landen und es sehr bequem sein kann, dann zu sagen, wir sind gegen rechts, wir sind gegen dies, wir sind das, wir sind die Guten, wir sind die Kreativen, wir schaffen Räume, in denen alle gleichberechtigt werden, aber auch weiter den Blick nach außen zu behalten und zu sagen, es gibt da so viele draußen, die wir damit nicht erreichen und die wir eigentlich aber erreichen müssten, damit die Gesellschaft auch weiter funktioniert und wir nicht uns auch als Kulturschaffende wieder abspalten und sagen, wir sind die Guten und uns wird es schon weiter gut gehen, aber der Rest, der bleibt halt auf der Strecke.
Sehr, sehr schöne Blicke nach vorne, Blick in die Zukunft. Jetzt kommen wir schon zu unserer letzten und unserer Abschlussfrage, die mittlerweile einen fast wie die Elbphilharmonie Legendenstatus schon hat bei uns. Und zwar, ja, ich habe es mal groß gemacht. Wir fragen auf jeden Fall alle unsere Gäste mal am Ende und das würden wir natürlich auch gerne heute mit dir tun. Was bedeutet denn für dich persönlich der Blick über den Tellerrand? Wie schaffst du es, deinen Blick über den Tellerrand offen zu gestalten?
Ja, habe ich vielleicht tatsächlich in der letzten Frage auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube tatsächlich, ich muss das im Moment tatsächlich oder würde es tatsächlich so groß denken, dass es wirklich eher darum geht zu sagen, dass man offen bleibt und Wege dafür findet, wie man sozusagen seine eigene Perspektive wechseln kann. Also wie man sozusagen auf die andere Seite des Tellers gehen kann und nochmal schauen kann, was denke ich jetzt eigentlich, wie habe ich diese Situation jetzt gerade eingeordnet oder was möchte ich jetzt gerade eigentlich erreichen? Aber was denkt jetzt eigentlich derjenige, der sozusagen an dem Teller gegenüber sitzt? Und warum handelt sie eher so und hat vielleicht eine ganz andere Perspektive darauf? Und das ist, glaube ich, beruflich auch das, was ich immer wieder versuche. Auch, also wir sind natürlich auch da total total an einer totalen tollen Situation im Kulturbereich, dass wir sowieso immer mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun haben, aber auch da immer wieder zu gucken, sich dran zu freuen, dass man mit jungen Leuten zusammenarbeiten darf, mit ganz diversen, ganz unterschiedlichen Menschen, dass man, ich habe auch zwei jugendliche Söhne, dass man auch da offen bleibt und versucht, die Perspektive zu wechseln und immer mal wieder zu denken, okay, was geht in den anderen gerade vor? Und das ist sicherlich auch genau das, was wir auch im politischen Bereich und überall gerade brauchen. Also, dass man wirklich eher so diesen Perspektivwechsel und das Verlassen der eigenen Sichtweise und Perspektive immer wieder im Auge behält und versucht, daraus Inspiration zu schaffen.
Melanie Kempermann, vielen Dank, dass du unser Gast warst heute oder unser Gast bist. Ich habe dich auch nochmal wieder von einer ganz neuen Seite kennengelernt, obwohl wir uns schon so lange kennen. Und ich freue mich eigentlich schon jetzt auf die weitere Zusammenarbeit, zum Beispiel bei den Überlegungen, wie feiern wir den 10. Geburtstag der Elbphilharmonie Hamburg.
Und ja, das wird der nächste große Meilenstein.
Ja, Dominik, da lassen wir dich dann mitfeiern, ne? Also schon mal vormerken.
Absolut.
11. Januar 27.
Termine schon dick im Kalender eingetragen. Alles klar, das war es dann auch schon wieder für heute. Melanie, vielen lieben Dank für deine Zeit. Alle Infos zur Elbphilharmonie, zur Leisthalle und zum Kulturstandort Hamburg findet ihr natürlich in den Shownotes. Und mir oder uns bleibt da nichts anderes zu sagen als viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank. Tschüss.